Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
Recruiting Basics, ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Ein Herzensthema von mir tatsächlich. Grüß dich, Stefan.
Moin, Arthur. Moin, moin.
Was für ein Herzensthema habe ich?
Viele.
Seit meinem Studium bin ich fasziniert von kognitiven Verzerrungen. Mhm. Was ist das? Das Verrückte ist, dass zwei Menschen sich eine Sache angucken können und sie völlig unterschiedlich wahrnehmen. Und richtig bewusst wurde mir das Ganze durch eine simple Frage: Kannst du dir sicher sein, dass das, was du grün siehst, für den anderen genauso grün ausschaut? Warum? Weil uns wird ja beigebracht, das ist die Farbe grün. Stefan, grün ist natürlich eine Farbe, die uns beiden gefällt, mit Werder Bremen.
Ja, gefällt uns.
Und du weißt, dass das grün ist und ich weiß, dass das grün ist. Ja. Aber ich kann nicht wissen, ob du das grün genauso siehst wie ich, weil ich kann nicht in deinen Kopf gucken. Und das ist Wahrnehmung, das ist Sicht auf die Welt.
Mhm.
Und das fasziniert mich schon immer, dass Menschen die Welt um sich herum versuchen zu begreifen, sie richtig zu interpretieren. Und alles, was man sieht, für einen selber wahr ist, aber für die Gegenseite ganz anders sein kann.
Du hast das auch schon mal in einem unserer ersten Solo-Folgen angedeutet, mit so einer Verzerrung. Ich erinnere mich noch dran, weil ich mit Cappy in Konstanz in einem Hotel saß und wir die Aufnahme gemacht haben. Und dann hast du, verlinken wir in den Shownotes die Solo-Folge, die war richtig gut. Und da war das Thema Verzerrung auch schon bei dir mit drin. Deswegen, ich kann allen da draußen wirklich bestätigen, der Arthur und ich haben jetzt nicht nur Kontakt, wenn wir Podcast-Aufnahmen machen, sondern auch so. Ne? Wir hatten auch eine gute Zeit zusammen auf der Talent Pro, wo uns auch aufgefallen ist, dass dieses Basics-Thema wirklich treibend ist für alle. Und diese kognitiven Dissonanzen oder diese Verzerrungen oder man schaut auf dasselbe Bild und liest doch was anderes, das fasziniert den Arthur wirklich. Also das ist nicht untertrieben, wenn du sagst, dass es dir, dass das ein Herzensthema von mir ist. Ich kann da natürlich auch gut dazu beitragen. Ich habe zwei, drei andere Herzensthemen tatsächlich, aber alle Themen, die so ein bisschen tiefer in die Psychologie reingehen, und jetzt wissen viele auch, dass ich tatsächlich viel in der Persönlichkeitsanalyse unterwegs bin und auch schon Podcasts gemacht habe zum Thema Rot, Grün, Blau, Gelb. Das ist übrigens die Episode aus meinem eigenen Ja klar Podcast, wo Arthur auf mich aufmerksam geworden ist und sich gedacht hat, mit dem Vogel da muss ich mal sprechen. Deswegen, ja, diese Themen, alles rund um Thema Persönlichkeit und alles, was da an Studien hinten dran hängt und an Wissenschaft, das finde ich auch super spannend und gibt uns auch immer wieder einen guten Blick auf die Basics im Recruiting, ne? Weil das machen nun mal am Ende des Tages auch Menschen. Da passieren Fehler und die passieren meistens, weil man tatsächlich auch die ein oder andere Verzerrung hat. Und das ist auch, um das vielleicht mal als ersten Wink zu geben und dann Arthur wieder zu dir rüber, dass man diese Verzerrungen hat, ist jetzt tatsächlich nichts Schlimmes. Das ist einfach nur menschlich. Ich glaube, der erste Trick ist Bewusstsein.
Absolut. Da hatten wir auch eine gute Folge mit der Ute Näher, die das so ähnlich gesagt hat wie du jetzt. Und das sehe ich auch so, dass man die Welt verzerrt wahrnimmt, ist einfach was Normales. Und die allermeisten Menschen machen das nicht mal bewusst. Es gibt unbewusste Verzerrungen, kognitive Biases. Und es gibt einfach gewisse Themen, die man aktiv gegensteuern kann, aber auch nie komplett abstellen. Ja, also was sind Verzerrungseffekte, um es vielleicht mal so ein bisschen greifbarer zu machen? Jeder kennt das, ein sehr berühmter wäre für mich der Halo-Effekt, ja, also der Überstrahleffekt einer besonders prägnanten Eigenschaft der Person. Woran kann man es vielleicht ausmachen? Nehmen wir mal Attraktivität. Attraktivität lenkt ab, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp. Da ist eine Person, die man sich anschaut, die findet man selber besonders attraktiv und automatisch findet man das, was die Person sagt und tut, dadurch irgendwie besser. Man ist weniger objektiv in der Bewertung von dem, was diese Person tut, weil es überstrahlt, okay, diese Attraktivität ist was Gutes, dann ist alles andere wahrscheinlich auch gut und man bewertet das, was getan wird, unter diesem Schirm.
Ist ja auch einer der Gründe, ne? Oder ist ja wahrscheinlich auch mit die Erklärung oder die ursächlich dafür, dass es nicht wenige gibt, die sagen, im Recruiting selber, wenn wir an den Lebenslauf denken, lasst das Bild weg.
Quasi, ja. Also ja. Das, um Fairness und Transparenz, Objektivität dort zu treiben, ist ja. Das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Gibt natürlich auch sowas wie soziale Erwünschtheit dabei. Viele geben trotzdem noch ein Bild mit, weil irgendwie, obwohl alle empfehlen, lass es weg, gibt es immer noch da draußen die Meinung, ja, wenn da kein Bild bei ist, kann ich es auch nicht bewerten, also machen es alle doch wieder dran. Und
ja, genau.
Das ist per se nicht gut, aber ist eine Realität, von daher. Ja, aber lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen, was machen Verzerrungen eigentlich im Rekrutierungsprozess mit einem? Und man versucht ja in einem guten Auswahlverfahren Menschen zu finden, die zu dem Job passen.
Ja.
Und die Herausforderung, die man hat, ist, dass man durch Verzerrungseffekte die Informationen, die einem zufließen zu der Person, vielleicht nicht richtig einordnet. Das lässt sich auch nicht komplett abstellen, das muss man einfach wissen, aber es lässt sich zumindest bis zum gewissen Grad steuern. Und steuern lässt sich das Ganze, indem man A, weiß, was man sucht, also ein gutes Anforderungsprofil hat,
ja.
Und B, dann anfängt, die Person zum Anforderungsprofil zu prüfen und nicht nur die Person zu bewerten. Also auch da wieder diese Struktur zu schaffen,
ja.
Und sich bewusst zu werden, A, was suche ich und B, was tue ich, um es zu finden und das so objektiv wie möglich zu gestalten, indem man vielleicht sogar die Fragen und die Themen, die man anspricht, auf eine Skala objektiviert, hilft einem dabei, stärker auf das zu hören, was gesagt wird und nicht nur das, was man hören will. Ja.
Also gerade diese Objektivierbarkeit, ne? Also in der Persönlichkeitspsychologie, generell in der Psychologie sprichst du ja von Gütekriterien, ne? Und ein Gütekriterium ist ja am Ende des Tages Objektivität. Was ist das Gegenteil, wenn man so will? Subjektivität, ne? Und das, dann bist du wieder im Umkehrschluss bei deinen eigenen Verzerrungen, ne? Und im Recruiting selber, wenn man dann für sein eigenes Team sucht, dann, man ist ja selber von sich immer irgendwie überzeugt, ne? Und so wie ich das jetzt mache, müssen das dann alle anderen auch machen, ne? Und da alleine dieses Bewusstsein, wenn wir von Verzerrungen sprechen, ne, das fängt alles bei einem selber als allererstes an. Und wenn man da wirklich anfängt und ein Blatt Papier hat, ein Word-Dokument hat mit einer Anforderungsanalyse und dann versucht, das beobachtbar zu machen, und dann muss man verstehen, dass man, dass wirklich jeder durch seine eigene Linse blinzelt. Ne? Jetzt bin ich Brillenträger, jetzt habe ich sogar doppelt Linsen. Ne? Das hilft mir aber auch nicht bei einer treffsicheren Auswahl. Nichtsdestotrotz, und die Dinge, die man selber gut kann oder weil man glaubt, dass man deswegen eine Organisation voranbringt, bedeutet noch lange nicht, dass wenn man tatsächlich jemanden, der genauso ist, einstellt, dass es besser wird. Meistens ist das nicht der Fall. Mir fehlt gerade der Begriff dazu, wie heißt das noch? Irgendwas mit Reproduktion.
Kann dir gerade nicht helfen. Es gibt so einen Minimi-Effekt. Es ist, glaube ich, man sucht sich irgendwo selber.
Ja.
Ja, du hast eine Sache gesagt, die ich gerne aufgreifen würde. Und zwar, wenn man in so einem Auswahlverfahren steckt, muss man auch selber gut gucken, was bewerte ich hier gerade? Bewerte ich gerade das, was gesagt wurde, oder das, was ich vermute, was dahinter steckte? Und das ist so ein bisschen die Gefahr bei Verzerrungseffekten. Man muss in der Auswahl und auch im Austausch mit dem Menschen, wenn man es versucht, etwas zu bewerten, sehr stark dran denken, was habe ich tatsächlich gehört, was kam mal als Information an und was interpretiere ich gerade? Und diese Bewusstheit zu schaffen, dass man durch Verzerrungseffekte, die es gibt, häufig aus Versehen interpretiert und gar nicht nur bewertet, das, was vor einem ist, das ist der erste Schritt, um das Ganze ein Stück weit zu minimieren. Aber je mehr wir gerade reden, wir sagen bisher nichts Falsches, aber vielleicht fühlt sich das für den einen oder anderen noch ein bisschen wenig greifbar an. Und ich möchte es mal ein bisschen greifbarer machen in einer typischen Situation im Recruiting, wo man vielleicht im Fachbereich oder auch selber als Recruiterin, als HRlerin hört, mir reicht häufig ein Händedruck oder der erste Eindruck reicht mir schon, um zu wissen, ob jemand irgendetwas kann und auf die Stelle passt.
Ja.
Natürlich alle, die jetzt schon länger zuhören, die wissen, dass das Hanebüchen ist, so ein Urteil zu treffen. Was passiert aber häufig, wenn Menschen, die sowas sagen, in den Auswahlverfahren gehen und zum Schluss sagen, siehste, habe ich doch gesagt. Die Herausforderung ist, wenn man an sowas wie einem Händedruck ein erstes Urteil für sich bildet, ist, dass man diese Verzerrung, die man im Kopf hat, nicht mehr los wird. Das heißt, jemand, der den Händedruck so setzt, wie er sein soll, und er kann ja fest oder lasch sein, was auch immer da in den Köpfen gut ist, da denkt man so, jetzt habe ich den ersten Datenpunkt gesammelt, der mir hilft, und unterliegt dann während des ganzen Prozesses den sogenannten Confirmation Bias, das heißt dem Bestätigungsfehler. In allem, was man fragt und was man als Antwort hört, sucht man Bestätigung für das, was man sich als allererstes als Urteil gebildet hat. Und das passiert im Hinterkopf von ganz alleine. Das macht man gar nicht mit Absicht. Das ist eher so, dass man für sich entschieden hat, so und so muss diese Person sein. Und jetzt sucht man nach Informationen, die diesen Eindruck bestätigen. Damit man, und das ist irgendwie Dissonanz, ja, weil man möchte ja am Ende für sich Recht behalten, weil mein Bauchgefühl ist ja untrügerisch.
Ja, klar.
Und dann ist man am Ende so, dass man sagt, diese ganzen Informationen, die ich gehört habe, passen auch perfekt dazu, dass das ein Top-Mann, eine Top-Frau sein muss, weil das wusste ich schon beim ersten Kontakt, der Händedruck war perfekt, genauso muss man es machen, deswegen wird es die Person. Und jemand geschult ist daneben, der vielleicht die genau gleichen Fragen gehört hat und die genau gleichen Antworten und nicht diesen ersten Eindruck für sich als prägend genommen hat, kann dann feststellen, Moment, auf welcher Basis triffst du eigentlich gerade die Entscheidung? Weil auf deine Frage XY kam diese Antwort, die fand ich nicht nur schwammig, sondern auch falsch. Und so kann man versuchen, diesen Schuh auszuziehen. Die Herausforderung ist, dieser Person dieses Urteil wirklich retroperspektiv wegzunehmen. Das klappt tatsächlich selten. Das klappt nur, indem man sehr, sehr viel, wie unser geschätzter Kollege Bastian Stolz sagt, warum? Warum kommst du zu dem Urteil? Warum ist das deine Wahrnehmung? Weil man dann den Gegenseite in die Reflexion schickt, diese vielleicht für sich erfüllt, ja, Moment, ich weiß das gar nicht genau, warum.
Aber alleine, Arthur, dass man das ja für sich jetzt schon weiß und dieser Confirmation Bias, von dem du sprichst, oder dieser Bestätigungsfehler im reinen Deutschen übersetzt, der passiert uns ja nicht nur im Recruiting, der ist ja auch sonst in uns drin. Ich glaube, das Entscheidende war, das sind alles neuronale, kognitive Prozesse bei uns im Unterbewusstsein. Ne? Also das ist jetzt nichts, was wir komplett bewusst steuern, sondern wir haben diesen Händedruck und jeder Mensch hat nun mal schon öfter mal andere Hände geschüttelt und dann werden automatisch im Hintergrund werden dann da Prozesse abgespielt, dass man sagt, fester Händedruck, oh wow, ja, das ist ein Macher, der setzt sich durch, ne?
Korrekt.
Kann aber auch durchaus sein, dass derjenige, dass die Person in dem Moment einfach fürchterlich aufgeregt ist und einfach komplett übertreibt beim Händedruck oder vorher gelesen hat, also beim ersten Händedruck mit dem Personaler oder mit dem neuen Chef, schön fest zudrücken, ne? Sonst heißt es sofort, du bist ein Weichei oder sowas, ne? Also das ist ja, also ihr seht schon daran, das ist natürlich, wie Arthur das gerade auch so schön beschrieben hat, ist natürlich komplett Hanebüchen. Und das andere Phänomen ist dann ja dabei, wenn es Menschen gibt, die gar keinen festen Händedruck haben, ne? Also dann gibt es dann auch den Ausdruck, oh Gott, es fühlt sich ja an irgendwie wie so ein totes Kaninchen, wenn der die Hand dahin rückt und so, ne? Und dann hast du die ganze Zeit, denkst du dir, was ist das denn für eine oder was ist das denn für einer, ne? Und du hast vollkommen recht, das prägt dann halt, aber alleine zu wissen, dass es so etwas gibt und dass man das versucht dann bewusst auch mit anderen Perspektiven auszumerzen und nicht auf seiner Perspektive beharrt, sondern dass man Recruiting als Teamsport versteht. Ne? Wenn dann alle jetzt um die Ecke kommen, ich mache das schon seit 20 Jahren und ich höre da immer auf mein Bauchgefühl oder so, dann stellt ja keiner die Frage, ja und wie erfolgreich waren deine Hirings und deine Recruitings? Ja, die waren immer top. So, und wenn du dann tiefer reingehst und dann bist du beim Basti, nach dem Warum fragst, dann kommst du irgendwann auf den Trichter, dass das gar nicht alles so echt ist, was die Leute sagen. Ne? Und kurze Anmerkung der Redaktion, Arthur, was ich gerade vorhin erzählt habe, ist die sogenannte homosoziale Reproduktion oder auch Erfolgsprinzip Ähnlichkeit oder Pinguine rekrutieren Pinguine. Ja?
Ja, sehr schön. Danke für die Ergänzung. Das passiert übrigens auch. Das ist ganz tief in uns verwurzelt. Das ist noch der Steinzeitmensch, wahrscheinlich sogar der Affe in uns, der einfach Angst hat vor grundsätzlich anderen, weil das früher eine Gefahr war. Und rein evolutionsseitig betrachtet ist der Mensch mit seiner kognitiven Leistung noch so wenig da, dass wir das noch nicht ausgetrieben haben aus unseren, ganz in Anführungszeichen, genau, Affenhirn. Ja. Das ist tatsächlich ist ja so. Ja. Aber diese ganzen Verzerrungen führen am Ende des Tages zu Fehlentscheidungen, weil man die Informationen, die man bekommt, unter falschem Licht setzt. Und das tut man nicht mit Absicht, sondern das passiert nebenbei. Und wir hatten es auch kurz schon mal vom Fehler zweiter Art. Der Fehler zweiter Art findet dort extrem statt, weil man eben die tendenziell geeigneten Leute für diese Rolle aus falschen Gründen absagt. Mhm. Und das ist der Punkt, der am schwierigsten ist im Recruiting, und deshalb ist es so wichtig, sich Verzerrungseffekte einfach bewusst zu sein. Aber da gibt es auch entgegengesetzte Kräfte, weil je mehr man über ein Thema weiß, desto eher neigt eine Person vielleicht auch mal zum Imposter-Syndrom, was auch ein Effekt ist, dass man einfach denkt, ich bin hier, ich kann doch gar nicht so viel wissen, die anderen wissen doch auch viel mehr, wenn dieser Mensch vom Bauchgefühl spricht und schon so viele gute Entscheidungen getroffen hat, wie kann ich mich dazu fühlen, das so hart herauszufordern, wer bin ich denn schon? Also wirklich dieses, Stefan, hör mal, was heißt denn nochmal Imposter?
Ja, ich bin bei sowas auch immer extrem schlecht, ich muss das gucken, was das auf Deutsch heißt.
Mensch, da, mir liegt es auf der Zunge.
Hochstapler.
Hochstapler, ja, danke schön. Also man fühlt sich selber einfach als Hochstapler, als wüsste man eigentlich nichts. Und dem entgegensteht einer meiner Lieblingseffekte, der Dunning-Kruger-Effekt. Mhm. Der Dunning-Kruger-Effekt ist ein wunderschöner Effekt, dass Menschen, die von einem Thema nicht so viel wissen, also keine Expertinnen, also kein tiefes Fachwissen davon haben, wesentlich selbstbewusster mit einem Thema auftreten als Kollegen und Menschen, die viel darüber wissen. Das heißt, leicht gesagt, je weniger du über etwas weißt, desto überzeugender kannst du es verkaufen und desto dominanter wirkst du.
Ja.
Und desto schwerer ist es, Menschen, die wenig zu guter, strukturierter, valider Personalauswahl wissen, zu erklären, dass deren Bauchgefühl nicht die beste Entscheidungsgrundlage ist. Weil sie so wenig über das Thema wissen, dass sie sagen, ja, aber mein Bauch hat mich schon immer vorangetrieben und ich bin mir sehr sicher.
Ja.
Und diese Effekte quasi zu übergehen und den Menschen, die, glaube ich, nicht mit Absicht sagen, das Bauchgefühl ist das einzig Wahre, denen näher zu bringen, warum gewisse Struktur, gewisse Auswahlverfahren sinnvoller sind als das, was sie bisher gemacht haben oder andersrum, wie man es verbessern kann, was sie bisher gemacht haben, ist ja immer der bessere Weg, kann dazu führen, dass sie schrittweise so ein bisschen das Thema verstehen. Da gibt es wundervolle Schulungen und auch wundervolle Videos zum Thema Biases, zum Thema Verzerrungseffekte, wo man sehr stark selber in die Reflexion geschickt wird. Wenn man mal Lust auf so einen Test hat, da gibt es von der Harvard University Unconscious Bias Tests, die sind wundervoll, weil die...
Können wir das verlinken? Finden
ja,
wir das?
Ganz sicher, ja, das ist ein Online-Test umsonst, da gibt es unterschiedliche Kategorien.
Ja, sehr gut.
Und da kommen auch Überraschungen über einen selber raus, die unterbewusst in einem schwirren. Da geht es um sowas wie, hat man einen Bias Richtung, Richtung Geschlecht, auch Richtung Rasse, Richtung sonstigen Einstellungen. Ist wirklich super interessant, einfach mal machen und dann selber in die Reflexion gehen, was das jetzt bedeutet für mein tägliches Tun. Und ich würde mich als sehr reflektierten Mensch sagen und bezeichnen. Und für mich war es super überraschend, das kann ich auch einfach mal teilen. Ich bin eigentlich jemand, der sagt, Männer und Frauen und Erziehung, das gehört irgendwie pari pari. Das sind beide Teile und beide sollten auch zu gleichen Anteilen arbeiten gehen. Aber während ich den Test gemacht habe, kam raus, dass in meinem Hinterkopf das Verständnis schon stärker ausgeprägt ist, dass in einem Haushalt die Frau stärker für die Erziehung zuständig sein sollte. Und das ist jetzt ein paar Jährchen her, dass ich das gemacht habe. Und das hat mir so geholfen, dass ich permanent, wenn ich das dann doch dachte, sagte, okay, da musst du jetzt gegen anhalten, weil so wie du ja sein willst, passt nicht zu dem, was du jetzt denkst. Und das ist die einzige Art, sich dort selber anzupassen.
Ja.
Also es hilft, es erstmal zu wissen.
Und ich meine, alleine die Tatsache, dass du dich damit beschäftigt hast, damit ist man dann ja auch schon einen einzigen Schritt nahezu allen anderen voraus. Ne? Das heißt, jeder, der das jetzt hier hört oder jede, ganz egal, klickt auf den Link in den Shownotes, macht das selber und ihr werdet über euch selber erstaunt sein. Ihr seid nämlich auch die Einzigen, die euer eigenes Verhalten wirklich beeinflussen könnt. Also so wenig ihr andere von irgendwelchen Veränderungen überzeugen könnt, dass die jetzt irgendwelche Verhaltensweisen machen. Und damit meine ich jetzt nicht, wenn wir als Chefs sagen, jetzt mach mal bitte das, das und das, dann hat das nichts mit Verhaltensänderung zu tun, sondern es ist einfach eine Anordnung oder eine Weisung, manchmal auch ein Befehl, ja, je nachdem, was man so für einen Umgangston miteinander pflegt. Ne? Bei mir war es immer eher der Befehls- und Appellton. Nein, was beiseite. Aber das alleine, diese, und das ist vielleicht auch schon so ein erstes Resümee aus den ersten 20 Minuten dieser Episode. Ne? Also es fängt alles mit einem selber an und da hört es dann auch irgendwann auf. Ne? Und diese ganzen Verzerrungen, von denen Arthur jetzt auch inhaltlich schon etwas tiefer spricht als ich, weil es ja auch eben auch sein Herzensthema ist. Das waren jetzt nur zwei, drei. Ne? Also wir haben den Confirmation Bias, wir haben Halo, wir haben den Dunning-Kruger-Effekt. Das sind jetzt schon alleine drei Dinger, die man sich mal anschauen kann. Macht euch mal den Spaß, googelt mal eine Liste mit kognitiven Verzerrungen. Da findet ihr sowas von enorm viel, wo man sich denkt, wie soll ich das denn alles jetzt noch ausmerzen? Aber alleine die Tatsache, sich damit zu beschäftigen, macht hochgradig Sinn, um am Ende des Tages, und das ist ja auch der Grund, warum wir hier Recruiting Basics ausrollen, wir wollen doch im Recruiting am Ende einfach geilere Entscheidungen herbeiführen. Dass die Leute, mit denen wir sprechen, dass die wirklich auf die Position passen, die wir brauchen. So, einfach ein besseres Recruiting am Ende des Tages, um mit ein, zwei kleineren Schritten sich selber dort auch nicht ganz ernst zu nehmen und sein eigenes Ego ein ganz klein bisschen hinten anzustellen, bedeutet, Mut zu haben, sich mit solchen Verzerrungen auch auseinanderzusetzen. Man muss es nicht, zumindest in meiner Perspektive, nicht jeden einzelnen Effekt, nicht jeden einzelnen Bias bis ins, keine Ahnung was, letzte Perzentil auswendig lernen und dann versuchen, andere zu überzeugen inhaltlich. Aber alleine sich bewusst zu machen, dass es unendlich viele Verzerrungen gibt und dass die eigene Perspektive einfach nicht der Wahrheit entsprechen kann, weil wir eben durch so viele Filter schauen. Ne?
Absolut. Ich glaube, es gibt irgendwas zwischen 200 und 300 Verzerrungseffekte, die mittlerweile entdeckt wurden.
Ja.
Vielleicht verlinken wir auch tatsächlich diesen Artikel und das Bild dahinter. Dann kann man sich mal wirklich gucken, wie viel es ist. Sie sind auch kategorisiert. Das ist super spannend.
Ja.
Und ein Twist würde ich schon noch gern mitgeben, warum es super relevant ist, sich das anzugucken, weil es auch in der Zusammenarbeit mit Menschen sehr wichtig ist, manche der Themen auch für sich zu nutzen. Das klingt jetzt im ersten Schritt sehr manipulativ, das ist aber gar nicht das Ansinnen, sondern die Menschen sehen ja die Welt, wie sie sehen, und das für sein eigenes Thema ein Stück weit zu steuern, also sie nicht mit Informationen zu überladen oder sonstiges. Da, und auch das, um es greifbarer zu machen, es gibt einen Effekt, den mag ich auch so gerne, der heißt IKEA-Effekt.
Ja.
Und jeder, der schon mal was bei IKEA gekauft hat, weiß, dass es wunderschön aufgebaut ist in den Räumlichkeiten, und dann geht man in diese riesengroße Lagerhalle und muss sich die einzelnen Teile zusammensuchen. Und nicht nur das, sondern auch zu Hause den Schrank selber aufbauen. Der IKEA-Effekt sagt aber, wenn du selber viel beteiligt warst an etwas, dann weißt du es auch mehr zu schätzen und magst es dann plötzlich. Mhm. Und das lässt sich auch im Recruiting ja wundervoll nutzen, weil diese ganzen Themen zu einer sauberen Anforderungsanalyse, guten strukturierten Fragen, einem guten Prozess, eine gute Auswahlmethode, wenn man das zusammen mit dem Fachbereich macht und das erarbeitet und denen erklärt, warum die einzelnen Schritte sinnvoll sind und die auch mitmachen lässt, da stehen wir im Spagat zwischen Zusammenarbeiten und von uns wird auch was gefordert im Recruiting. Dennoch aber zu sagen, guck mal, ich liefere dir das Handwerkszeug, die Methodik, aber den Input brauche ich von dir, weil nur zusammen können wir das richtig gut machen, führt dazu, dass die Gegenseite mitgemacht hat, mit erarbeitet hat und das Commitment für dessen Umsetzung nochmal viel, viel höher wird. Und das als ein kleines pragmatisches Beispiel, warum ich immer für Mitarbeit bin, warum ich ganz selten dafür bin, alles für die Fachbereiche fertig zu machen und sagen, hier ist es, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die dann einfach komplett mitmachen, doch recht gering ist, oder sagen wir geringer ist, ich weiß gar nicht, ob sie gering ist, aber sie höher ist, wenn sie mitgestaltet haben. Deswegen mitgestalten macht was mit Leuten. Ja,
ja, bei mir findest du das auch in älteren Vorträgen und Keynotes, und wenn ich mal irgendwo auch im Podcast zu Gast war oder auch generell im Podcast, Betroffene zu Beteiligten machen. Ne? Also in dem Moment haben die Leute da auch, wenn sie es verstanden haben, dass HR oder Recruiting nicht nur ein Service-Dienstleister ist, sondern wirklich Partner in Crime, dann lässt man seine Leute aus den, lässt man die Hiring Manager wirklich mitarbeiten, ne? Und macht nicht vielleicht den, weiß ich nicht, einen Anfängerfehler will ich nicht sagen, weil das kann man Anfängern oder Neulingen, Newbies gar nicht so sehr auf die Fahne schreiben, aber es gibt halt sehr erfahrene Führungskräfte, die dann erstmal machen lassen, ne? So nach dem Motto, ja, schick mir doch mal eine Stellenanzeige und dann gucke ich da nochmal drüber. Ja, also der Klassiker. Schick mir mal was zu, dann mache ich ein Review und dann gebe ich meinen Daumen hoch und dann wissen wir alle, kommt irgendwie 3 Wochen lang nichts und so, ne? Also das sind die Klassiker, die wir ja kennen und die wir auch schon hier in den Episoden teilweise auch mit Interviewgästen ja auch schon wirklich endlos bestätigen konnten. Aber worauf ich nochmal hinaus will, ist dieses von Beginn an wirklich mit leeren Händen, vielleicht nur einem weißen Blatt Papier zu einer Führungskraft gehen und sagen, so, was brauchen wir denn wirklich im Kern? Sag du es mir, es ist doch deine Abteilung, es ist doch deine Budgetverantwortung für uns hier im Unternehmen. Und ich als Recruiter und HR habe einen, also ich persönlich habe eine sehr intrinsische Motivation, dass Organisationen funktionieren, weil ich weiß, dass wir dann die Gehälter von unseren Leuten weiterzahlen können und vielleicht auch noch ein paar mehr. Ne? Das ist dann das Thema Wachstum und Impact. Aber die Führungskräfte müssen mehr und mehr, müssen tun sie mal gar nichts, aber die dahin zu bringen, sie zu beteiligen von der ersten Sekunde an, können sie auch nicht das Fingerpointing-Spiel spielen, ne? Weil wir haben es ja zusammen entwickelt. Ne? Also es ist quasi auch so eine kleine, so ein kleines Sicherheitsnetz, was ihr euch dann auch baut, ein Stück weit vor einem Rang höheren oder vor dem CEO, weil das spielen hin und wieder Führungskräfte auch ganz gerne. Die spielen dann Monkey Business mit euch, ne? Und dann sagen sie, na, die Stellenanzeige hat doch der Stefan erstellt. Ja, aber du, Penner, hast doch den Review gemacht, ne? Also, und wenn du von Beginn an eine partnerschaftliche Kooperation aufbaust und am Anfang vielleicht auch ein bisschen aneckst und das ein bisschen länger dauert, aber du das Ding gemeinsam aufbaust, dann am Ende des Tages sollen die auch die Lorbeeren dafür bekommen, dass wir schnell jemanden eingestellt haben und wir sind halt diejenigen gewesen, die das enabled haben. Ne? Und das, wenn man das für sich verstanden hat, seinen Platz in diesem Spiel, dann hilft das enorm. Also ja, also ja. Betroffene zu beteiligt machen, Arthur, gibt hochgradig Sinn.
Ja, das ist einfach für mich, also die Klarheit erstmal selber zu haben, was man vorhat, und durch die Klarheit zusammen Commitment zu schaffen, ist, glaube ich, sowieso für mich der Weg, der funktioniert,
Ja.
auf partnerschaftlicher Ebene das zu machen. Du hast gerade noch eine Sache gesagt, die mich an einen weiteren Effekt denken lässt, der super wichtig ist in der Personalauswahl. Wir kennen das ja, nehmen wir mal, sie sind schon grundsätzlich strukturiert. Man hat eine erste, eine zweite Runde und da sind unterschiedliche Parteien beteiligt, ja. Und dann kommt es am Ende zur Auswertung. Also man sitzt vielleicht sogar im besten Fall zusammen in der sogenannten, korrekt geheißen, Beobachterkonferenz, aber
Ja,
am Ende des Tages ist einfach so ein Recap oder ein
genau.
Debrief, ja, auch nett genannt. Also man sitzt zusammen und macht sich ein Urteil darüber, die Menschen, die wir gesehen haben, wer passt am besten. Und da passiert häufig ein Fehler, warum es ganz wichtig ist, die individuellen Meinungen zuerst einzuholen, dass sich jeder einen Gedanken gemacht hat, die formalisiert vielleicht auch irgendwo niedergeschrieben zu haben, im besten Fall in Form einer Skala.
Ja.
Weil, wenn man das offen diskutiert in dieser großen Runde, gibt es einen Effekt, der nennt sich Benjamin-Effekt. Ja? Heißt auch Hierarchie-Effekt. Es gibt Tendenzen in einer Gruppe, jemanden, der Rang höher ist in der Unternehmensstruktur, eher den Glauben zu schenken oder die Meinung anzunehmen. Das heißt, wenn man einen dominanten Chef, CEO, wen auch immer hat in dieser Runde und diese Person spricht sogar zuerst, dann ist die Entscheidung schon nahezu komplett gefallen. Die Kultur so zu schaffen, dass man in dem Moment viel Dissens erträgt und auch lebt, ist eine Variante, es zu lösen. Eine andere ist einfach, die Urteile, die vorher getroffen wurden, einfach mal vorab einzuholen und dann offen zu besprechen. Ja. Aber wenn
Ja.
man darauf nicht achtet, dann kann man am Ende ganz salopp gesagt einfach nur ein Gespräch mit dem oder der CEO machen und die trifft die Entscheidung fertig aus, weil das Ergebnis ist dann häufig das gleiche.
Und schaut, da habe ich wieder was gelernt. Also ich kenne diese Situationen, ich kenne diese Beobachterkonferenzen, ich wusste aber nicht, Arthur, dass das der Benjamin-Effekt ist. Aber das macht diesen Effekt, also alles schon selber erlebt, ich selber auch schon in Führungsrollen gewesen und ich habe es für mich immer so gemacht, auch in Rekrutierungsprozessen für mein eigenes Team, dass ich gesagt habe, nee, nee, ich lasse mal erstmal mein Team sprechen und nicht mich, ne? Auch wenn wir eine Kultur aufgebaut haben, wo jeder seine Meinung wirklich sagen konnte und die haben mir auch immer ins Gesicht gesagt, wenn ich irgendwie was falsch beobachtet habe oder so, aber das ist ja nicht immer so, ne? Aber dann wirklich das mal zu verschriftlichen. Und dann, weißt du, quasi einfach im gleichen Moment irgendwie die Karte ziehen mit einer Nummer oder so und dann darüber zu sprechen als, ja, lieber CEO, eure Heiligkeit, jetzt sag mal, dann gibt es leider viele, die dann sozusagen ihre eigene Urteilsfindung untergraben, ne? Dabei aber wahrscheinlich in der Beobachterrolle wesentlich differenzierter waren und die Ergebnisse wesentlich treffsicherer sind. Aber dass das Benjamin-Effekt heißt, das was kommt von Benjamin Blümchen, oder?
Ja, und ich merke gerade, dass ich mich korrigieren muss, auch wenn ich das furchtbar gerne weiterhin Benjamin-Effekt nennen wollen würde, was du beschreibst oder was ich beschrieben habe, ist der Hierarchie-Effekt. Ich habe es falsch wiedergegeben, es tut mir leid. Der Benjamin-Effekt ist nochmal was anderes, hängt aber sehr eng damit zusammen,
Okay.
dass man
Ja.
oft jüngeren und weniger erfahrenen Bewerbern weniger Kompetenz zuspricht. Das ist der Benjamin-Effekt. Sorry, da habe ich falsch gesagt, das ist jetzt aber halb so wild. Weil
Ne,
das,
das
was du
ist.
gesagt hast, stimmt alles für den Hierarchieeffekt. Da muss man wirklich stark drauf gucken.
Ja.
Aber auch umso wichtiger ist strukturierte Auswahl, weil es geht ja am Ende nicht nur um Erfahrung. Da hatten wir auch schon eine gute Folge zu gemacht. Und der
Absolut.
Benjamin-Effekt steht dem auch noch entgegen, weil man dann quasi Erfahrung gleichsetzt mit Kompetenz und junge Menschen oder auch Quereinsteiger mit wenig. Junge Menschen, es geht wirklich um junge Menschen, unterliegen häufig dem Benjamin-Effekt. Ja.
Okay, gut. Jetzt muss ich
Kannst du
das
dir
bei.
leider nicht mitnehmen. Und alle, die es gehört haben, sorry,
Ja, jetzt stellst du mich vor einer riesigen kognitiven Herausforderung, dass ich mir jetzt den Benjamin-Effekt anders merken muss, aber kriege ich, glaube ich, ganz gut hin. weil diesen Hierarchieeffekt, der ist, den kann man sich dann, und das ist ja das Schöne bei solchen Effekten und Verzerrungen, oftmals kann man sich aus dem Naming und wie das Ding auch genannt worden ist, oftmals schon ganz gut was ableiten. Ne? Das ist jetzt beim Dunning-Kruger-Effekt ist das jetzt schwieriger, weil die, die das als erstes Mal erfunden haben, die heißen nun mal so. Da kannst du dir halt wenig draus ableiten aus den Nachnamen, ja, aber ein Hierarchieeffekt, glaube ich, oder auch ein Bestätigungsfehler, ich glaube, das sind so Dinge, die kann man sich dann ganz gut ableiten. Und dann ist es auch okay, wenn man das mit 2, 3 Worten beschreibt. Und noch besser ist es, wenn man das anhand von Beispielen, dann von wirklich live erlebten Beispielen mitbekommen kann. Und wie gesagt, Hierarchieeffekt hast du eigentlich in jedem Recruiting, was du machst, ne? In dem Moment, wo du eine Beobachterkonferenz hast, hast du unterschiedliche Hierarchien normalerweise und in dem Moment tritt das auf. Ne? Und das muss man als derjenige, der den Prozess im Griff hat, sollte man das einmal herausstellen und sagen, nee, wir machen das jetzt mal so.
Ja, das ist auch so. Und ja, also es gibt sehr viele Effekte, die auf einen einwirken können und die auch im Auswahlprozess super relevant sind zu beachten. Und das ist extrem anspruchsvoll, weil A, müsste man die ja immer kennen und B, müsste man sich immer bewusst sein, dass der Effekt gerade bei einem selber oder einem gegenüber greift. Das lässt sich gar nicht immer machen. Das heißt, das Einzige, was man morgen anders machen kann, wenn man sich bisher noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat, ist zu starten, sich mit Unconscious und Conscious Biases zu beschäftigen. Einfach mal. Da gibt es unfassbar gute Videos bei YouTube dazu. Sehr, sehr weit verbreitet. Das auch gerne mal mit den Fachbereichen zu teilen. Zu sagen, komm, wir machen das mal. Dass dir bewusst ist, dass du die Welt nicht zwangsweise so, dass die Welt nicht zwangsweise so ist, wie du sie siehst. Und als zweite Maßnahme ist eben tatsächlich eine gewisse Struktur in seiner Auswahl und genau zu wissen, was man sucht, ein Profil zu haben, es im besten Fall objektiv mit Skalen zu bewerten, der Weg, der einem helfen kann, in seinem eigenen Rekrutierungsprozess Verzerrungseffekte zumindest zu minimieren, da sie sich niemals abschalten lassen.
Ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, ne, in dieser Episode, dass selbst wenn du alle Verzerrungen kennst und du meintest vorhin, dass es Minimum mal 200 Stück mittlerweile gibt, ne? Diese Verzerrungen sind einfach weiterhin da. Und dieses Bewusstsein immer weiter zu schärfen, also auch da ist wieder der Weg ist das Ziel. Ne? Das Ziel kann jetzt nicht sein, dass du alle Verzerrungen 200 Stück runterbeten kannst. Und was ich noch einen viel, viel spannenderen Hinweis und Hack finde, ist, es gibt so viel gutes Material im Netz, umsonst, also wirklich komplett free of charge. Das Einzige, was du investieren musst, ist deine Zeit. Nicht nur YouTube, aber es gibt auch Plattformen wie Coursera und Udemy, die für ganz günstiges Geld sowas auch haben und die auch kuratiert sind. Ne? Das heißt, das ist dann nicht irgendwie eine Pseudowissenschaft, sondern das ist dann wirklich wissenschaftlich fundiert. Und so etwas dann für sich selber auszuarbeiten und mit dem Fachbereich mal zu teilen oder auch YouTube-Links, die man sich umsonst angucken kann, auch mal mit seinem Fachbereich zu teilen. Hey, schaut mal, das habe ich mir nicht ausgedacht, den ganzen Wahnsinn, sondern guck mal, das sagt jemand sehr renommiertes wie beispielsweise der Professor Dr. Uwe Kanning, den wir beide auch ganz gut finden, ne? Der auch 15 Minuten Wirtschaftspsychologie macht. Super spannend, das dann auch mal weiterzuleiten und den Leuten zu zeigen, guck mal, und so habe ich mich damit beschäftigt. Das muss nicht dein Weg sein, das war mein Weg, aber dann kannst du dir in kürzester Zeit kann man sich da ein sehr profundes Wissen auch anarbeiten. Ne?
Absolut.
Und gar nicht schwer.
Man kann ja auch seine andere Medien wählen. Der Daniel Kahnemann hat da wirklich sehr gute Bücher zugeschrieben. Schnelles Denken, langsames Denken ist das Erste.
Yes. Ja.
Und das Zweite war, auf Englisch hieß das Noise. Und es geht genau in die gleiche Richtung. Super relevant, super spannend und gut auch aufgearbeitet mit Studien und ja, ich glaube, die Verfahren, die man drauf kam, wirklich kann ich nur ans Herz legen. Ist natürlich was anderes, sind dickere Bücher. Es gibt ja auch Leute, die gerne Bücher lesen. Lohnt sich, da einfach mal reinzugehen und sich das anzugucken. Und Stefan, eine Sache würde ich jetzt schon gern noch machen. Einfach, weil um den Bogen zum Anfang zu spannen, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir aufeinander aufmerksam geworden sind, nämlich über die Farben. Und da hast du ja deinen Lieblingseffekt und
ja.
den sollten wir heute auf jeden Fall erwähnen. Und warum sind diese Farblehren eigentlich, zumindest aus meiner Sicht, weniger sinnvoll zu nutzen in der Personalauswahl? Ich streiche jetzt mal raus für alle, die es gerne nutzen, dass es vielleicht einen Daseinsgrund hat, aber bitte, bitte nicht in der Personalauswahl. Die Farben, diese 16 Personalities oder sehr, sehr viele Persönlichkeitsanalysen-Tests, die es da draußen gibt, allgemein formuliert, alles, was eine Typisierung macht, also Menschen dann in gewisse Typen legt und alles, was kein Kontinuum hat als Ergebnis, würde ich erstmal schon mal hart anzweifeln. Warum?
Yes.
Wenn man Leute in Typen legt, dann ist es schwer, sauber aufzustellen. Es gibt einfach zu viel verschiedene Persönlichkeiten da draußen. Und wenn man sich ganz genau durchliest, was die Typen für Beschreibungen bekommen, dann unterliegt das Ganze dem Barnum-Effekt. Der Barnum-Effekt besagt, dass vage, allgemeingültige Aussagen zu einem Thema oder über die eigene Person ganz konkret häufig als zutreffende Beschreibung zu einem selber empfunden werden können. Wo sieht man das am stärksten? Am stärksten repräsentiert ist das in Horoskopen.
Jupp.
Horoskope sind so geschrieben, gerade wenn es um Gesamtpersönlichkeitsbeschreibung geht, dass jeder sich irgendwie darin wiederfindet. Und sagt, ja, stimmt, ja, ich bin ja so und so. Das Witzige ist, und da habe ich mir mal den Spaß gemacht, zu Menschen, die Horoskope wirklich gut finden, und habe Beschreibungen und die Titulierung oben einfach mal ausgetauscht, Löwe zu Schütze gemacht und denen das vorgelegt und gesagt, ja, so siehst du dich, nicht wahr? Dann sagten sie, ja, voll. Und ich gesagt, weißt du was, du liest jetzt gerade den Schützen, bist aber Löwe, hast aber nichts gemerkt. Und dann guck dich an wie ein Auto. Und dann sagst du, aber das ist eben der Barnum-Effekt, wenn du Dinge so allgemein beschreibst zu Personen, dass jeder sich wiederfindet, dann hat das einfach auch eine Aussagekraft von rein gar nichts.
Ja? Ja, und das ist tatsächlich mein Lieblingseffekt, mit dem ich mich jetzt auch wirklich etwas tiefer immer wieder beschäftige. Und auch leider kann man da jetzt nicht wirklich was draus ableiten, wie vielleicht bei einem Confirmation oder bei einem Hierarchie-Effekt, ne? Weil Barnum, ich weiß gar nicht genau, also der Typ, der das erfunden hat, der heißt Forer. Deswegen spricht man auch vom Forer-Effekt, ne? Das ist ein amerikanischer Psychologe gewesen, der das irgendwann mal mit Experimenten natürlich auch validiert hat. Und dieses Phänomen, also dieser Forer-Effekt, ist Täuschung durch persönliche Validierung. So. Und das findet immer dann statt, wenn ihr euch Horoskope durchlest, weil, und das ist ja jetzt auch nichts wirklich Neues und Hochtrabendes oder irgendwie Überraschendes, wenn man solche Horoskope schreibt, dann möchte man ja damit einer Vielzahl an Menschen auch irgendwie genügen, ne? Dass halt die Leute diese Horoskope auch lesen und gut finden und dann ihr eine Zeitschrift wieder kaufen, weil da sind ja meistens diese Horoskope drin. Ne?
Richtig.
Ich bin zum Beispiel im Oktober geboren, ich bin Waage und man sagt uns Waage, ne, du auch, ja, man sagt uns Waagen ja nach, dass wir sehr harmoniebedürftig sind, ne? Und dass wir alles immer in Balance bringen wollen. Das trifft tatsächlich sogar auf mich zu. Das hat aber nichts mit der Waage zu tun. Ja, das ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal, was ich habe. Und es gibt auch andere Menschen, die im Oktober geboren sind, die ich gut kenne. Die tragen das so gar nicht in sich. Ne? Also die haben das nicht. Deswegen, ich unterstreiche das doppelt und dreifach, was Arthur da gerade gesagt hat. Dieser Barnum- oder Forer-Effekt, ich sehe das sehr stark. Dadurch, dass Arthur stärker im Recruiting ist und ich stärker so in diesem ganzen Architekten-Themen, HR-Strukturen auch bauen und so, ne, das unterscheidet uns ja in dem, was wir beruflich alltäglich machen, ein Stück weit. Da mache ich Persönlichkeitsanalysen, ist quasi eins der Instrumente, was ich nutze. Aber, so wie es Arthur auch schon gesagt hat, nicht mit Farben. Es gibt ja auch welche, die nutzen Tiere, ne? Da bist du ein Delfin, ein Wal, eine Eule oder ein Hai. Das ist natürlich super, das kannst du auch grafisch, marketingtechnisch wunderbar aufbereiten und so. Der Tobi Beck macht das zum Beispiel, um die Leute in seinen Funnel zu bekommen. Danach gibt es Dinge, die macht er ganz gut, aber um so Leute von sich zu begeistern, was nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen basiert, finde ich immer nicht fair, ne? Also deswegen mache ich das nicht. Auch 16 Personalities oder irgendwelche Type Indicators von Myers-Briggs kannst du tatsächlich am Ende des Tages verharzen. Selbst wenn du dir die Aussagen in dem Bericht anschaust, treffen diese nicht zu, weil auch hier wieder die Gütekriterien, die ich vorhin schon mal angezählt habe, Objektivität, Validität und Reliabilität, also Zuverlässigkeit, treffen hier einfach nicht zu. Also wenn, dann schaut euch, was Charakterdinge angeht, was auch, du kannst es im Recruiting am Ende in der Personalauswahl nutzen, ne? Schaut euch Dinge an, die wirklich auf dem Big Five-Modell, also das ist seit den 30er Jahren im letzten Jahrhundert, ist das über mehrere Dekaden, ist das erforscht, teilweise widerlegt ist es nicht worden. Es gibt da natürlich auch immer Kritikpunkte dabei, weil aus meiner Sicht ist Wissenschaft nichts anderes als Irrtum letzter Stand, ne? Aber die Wissenschaft hat noch kein besseres Modell gefunden als dieses Modell, ne? Und deswegen, genau, und so haben wir uns damals, da habe ich eine schöne Podcast-Episode mit dem Martin Puppertz gemacht, Grüße an dich, Martin, an der Stelle, wo wir diese typologischen Modelle ganz grundsätzlich gegenüber den dimensionalen Modellen einmal wirklich auseinandergenommen haben. Und die letzter Satz von mir dazu, diese Daseinsberechtigung von diesen typologischen Modellen, Arthur, ist ja, weil, warum? Das ist schön einfach, das ist schön klar und das kostet auch nicht ganz so viel Geld, weil ich muss ja auch nicht ganz so viel Zeit investieren. Ne? Und dann komme ich und sage, okay, aber das ist wie, wenn du dir für 50 Tacken den günstigsten Staubsauger kaufst, dauert ein paar Monate, schmeißt du das Ding in die Ecke und kaufst dir nochmal einen teuren. Also du zahlst dann immer doppelt. Ne? Und dann ist meine Empfehlung immer, dann lieber direkt richtig ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken, weniger in Farben denken, mehr auf Kontinuum, also auf diesen Skalen denken und nicht glauben, dass man Menschen über einen Kamm scheren kann. Ich habe letztens einen guten Post, ich glaube, es war sogar von Christoph Kemper, Arthur, der auch bei uns im Podcast war, sinngemäß, es gibt 8,3 Milliarden verschiedene Individuen auf diesem Planeten. Ne? Die in Schubladen zu packen, gibt Struktur, macht es einfach, aber hilft dir am Ende des Tages in der Aussagefähigkeit oder in dem Ergebnis, was du haben möchtest, 0,0. Das kann treffen, das kann aber auch genauso gut Unsinn sein und deswegen Finger weg. Ja.
Da habe ich nur zwei Sachen hinzuzufügen. Dein Beispiel mit dem Staubsauger würde ich leicht twisten, um ihn zur Personalauswahl auch richtig zu machen. Das ist ungefähr so, als wenn du nur 50 Euro ausgeben willst, um Staub zu saugen und mit einem Mixer nach Hause gehst und feststellst, dass er die Aufgabe nicht kann, weil du hast ja nicht nur eine Fehlentscheidung dann getroffen. Beim Staub, der würde ja theoretisch kurz Staub saugen können. Dann mach's doch lieber gleich richtig. Und für alle da draußen zum Barnum-Effekt, einfach um es ein bisschen greifbarer zu machen, lese ich mal einen Satz vor, der so ganz typisch ist. Und dann fühlt ihr auch, warum der Barnum-Effekt greift. Denn eine Sache, die dann so drinstehen kann, ist, wenn es hart auf hart kommt, gehören sie zu denen, auf die man sich verlassen kann. Welcher Mensch würde von sich nicht das sagen? Ich kenne keinen.
Nein, den Menschen findest du wahrscheinlich nicht. Nee, da müsste man sich ja selber eine Schwäche eingestehen und das machst du als Mensch grundsätzlich nicht so gerne. Und wenn man zum Barnum-Effekt, das war ja jetzt nur ein Beispiel und übrigens deine Ergänzung mit dem Staubsauger finde ich super passend, danke dafür. Wir werden in den Shownotes auch, wir haben vorhin den Professor Cunning erwähnt von der Hochschule Osnabrück, also so Ecke meiner Heimat, ne? Also unweit von Kloppenburg. Ich habe ihn leider noch nie persönlich kennengelernt, aber er läuft mir immer wieder über den Weg und er hat einen tollen YouTube-Kanal und dort verlinken wir mal 15 Minuten Wirtschaftspsychologie nur zu diesem Barnum-Effekt. Ja,
Das lohnt sich.
Toll. Danke, dass du meinen Lieblingseffekt in deine Herzensangelegenheit noch mit reingebracht hast, Arthur.
Klar,
wunderbar.
Klar. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt sehr viel über Verzerrungseffekte gesprochen. Bestimmt gibt es auch irgendeinen Verzerrungseffekt von Leuten, die sehr viel reden, der mir nicht einfällt. Da dürfte mir auf jeden Fall reinfallen.
Oh, ja, ganz bestimmt. Ja, ja.
Lass uns noch mal ganz kurz ein Recap machen im Sinne von, ich wache morgen auf und möchte das Thema Verzerrungseffekte als Recruiterin, als HRlerin in meinen Auswahlprozess im Recruiting einfügen. Was mache ich? Tatsächlich ist das eine Sache, wo man Zeit investieren müsste, um sie komplett reinzubringen. Deswegen die Empfehlung, beschäftigt euch einfach mal damit. Das ist der allererste Schritt und das könnt ihr morgen schon sofort anders machen. Schaut euch an, was ist das? Schaut euch an, was macht das mit mir selber? Weil wenn man diese Reflexion gestartet hat, kann man anfangen, mit anderen Leuten darüber zu reden. Und das ist für mich ein Basic in dem Recruiting, sich mit diesen psychologischen Effekten zumindest mal befasst zu haben und zu realisieren, das, was ich wahrnehme, muss nicht immer die Realität sein. Ja.
Fantastisches Schlusswort, Arthur. Dem habe ich, und das kommt selten vor, nichts mehr hinzuzufügen.
Sehr gut. Das wollte ich auch mal erreicht haben in unserem Podcast.
Stark.
In dem Sinne, zu Verzerrungseffekte können wir den ganzen Tag weiterreden, ich zumindest. Vielen Dank euch bis hierher fürs Zuhören. Schaut euch Verzerrungseffekte an. Schaut euch auch die anderen Folgen an, die sind alle super interessant. Danke euch für die Zeit und einen schönen Tag. Ciao, Stefan.
Ciao, Arthur. Danke euch, danke dir. Auf bald. Ciao zusammen.